D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Wo kommt ihr jetzt her? Von der Arbeit? Aus dem Urlaub? Vom Besuch bei Freunden? Wetten, ihr wisst das. Im Gegensatz zu Hans-Jürgen Bartsch, der nur weiß, wo er gerade herkommt. Im Hörsaal haben wir heute aber jemanden zu Gast, der weiß, wo wir alle herkommen. Der hat aber auch viele Jahre dran gesessen, um das herauszubekommen. Er ist einer der Direktoren des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena, Professor Johannes Krause. Krause hat erforscht, ihr ahnt es schon, wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind. Welche Gene tragt ihr also in euch? Von wo kommen eure Vorfahren? Aus Afrika, dem Nahen Osten vielleicht, aus Asien, Amerika oder nur aus Europa? Jahrzehnte haben Wissenschaftler darüber gestritten, jetzt hat der Streit ein Ende. Krause hat natürlich mit vielen anderen herausgefunden, wie genau die Wanderungsbewegungen vor tausenden Jahren abgelaufen sind, wer sich mit wem vermischt hat, kurz, wo genau wir herkommen. Der Biochemiker und Paläogenetiker hat darüber gesprochen und D-Radio Wissen proudly presents die genetische Herkunft der Europäer, Migration in der Vorgeschichte. Gehalten hat er den hochspannenden Vortrag für die Friedrich-Schiller-Universität Jena in Zusammenarbeit mit der Ernst-Abbe-Stiftung am 22. Juli 2015.
Ja, ich möchte heute im Prinzip zwei Sachen machen. Als erstes möchte ich das neue Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte hier in Jena vorstellen und Ihnen ein bisschen darüber erzählen, was wir bei uns im neuen Institut so an Forschung betreiben. Und möchte dann im Weiteren auch noch zu dem Thema reden, zur Migration in der Vorgeschichte und zur genetischen Herkunft der Europäer. Das neue Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, das ist eigentlich ein altes Max-Planck-Institut, was es hier schon seit den 90er Jahren in Jena gegeben hat, und zwar war das das Max-Planck-Institut für Ökonomik. Das wurde im letzten Jahr neu ausgerichtet. Man hat sich entschlossen, ein neues Thema für dieses Institut zu finden und hat sich dem Thema Menschheitsgeschichte gewidmet. Das heißt im Prinzip die Herkunft des Menschen, Veränderungen im Prinzip in der Population des Menschen. Das heißt vom Anfang der Menschheit vor vielleicht 200, 300.000 Jahren in Afrika bis dann über die Entwicklung vielleicht von Ackerbau, Viehzucht, große Zivilisationen und dann bis nach heute. Das heißt natürlich ein sehr, sehr großes Thema, ähnlich wie die Anthropologie, die Menschwerdung. Beschäftigen wir uns hier direkt mehr mit im Prinzip der Geschichte, das heißt Veränderungen in eher kürzerem Zeitraum, hauptsächlich im Holozän, das heißt in den letzten 10.000 Jahren. Wir haben im Moment zwei Abteilungen, das heißt wir haben auch zwei Direktoren. Das eine ist Russell Gray, der ist Direktor der Abteilung Sprach- und Kulturevolution. Und die andere Abteilung ist dann die Archäogenetik. Das heißt, wir beschäftigen uns mit genetischen Analysen von archäologischen Objekten. Das können alte Knochen sein von Menschen. Das können aber auch Tierknochen sein von Tieren, die einst von Menschen domestiziert wurden oder vielleicht auch Pflanzen. Und wie schon angesprochen, zum Teil auch Bakterien, die einst im Menschen gelebt haben oder auf dem Menschen gelebt haben, die wir zum Beispiel aus archäologischen Fundstücken analysieren. Das heißt, das ist meine Spezialität, unsere Spezialität in der Abteilung Archäogenetik. Wir schauen uns im Prinzip naturwissenschaftliche Daten an. Die werden häufig dann auch als Big Data bezeichnet. Warum sagen wir Big Data, das heißt große Daten? Weil diese Daten mittlerweile riesig geworden sind. Wir haben riesige Computer, wir bekommen Terabyte von Daten, wir haben jede Menge Informatiker, riesige Computerzentren, um im Prinzip diese riesigen Datenmengen, wie beispielsweise ein ganzes Genom mit 3,2 Milliarden Positionen zu entschlüsseln, zu vergleichen. Das heißt, man generiert hier sehr große Datenmengen, um sich dann zum Beispiel Fragen zu widmen, wie Veränderungen oder Ausbreitung, Zusammenbruch oder Migration von Populationen im Laufe der Menschheitsgeschichte, das heißt über die Jahrtausende zum Beispiel. In den letzten Jahren gab es eine Revolution in der Genetik, die ist hauptsächlich dadurch verursacht worden, dass wir mittlerweile Technologien haben, die in kürzester Zeit die menschliche DNA entschlüsseln können. Das heißt, das erste menschliche Genom, das wurde vor ungefähr mittlerweile 12, 13 Jahren entschlüsselt, das hat damals noch 13 Jahre gedauert und hat 2 Milliarden Euro gekostet. Das können wir heute an einem Tag machen, das kostet nur noch 500 Euro. Ja. Das heißt, die Technologie hat sich da immens verändert, was auch bedeutet, dass wir mittlerweile von Zehntausenden von Menschen das Genom entschlüsselt haben. Ich habe zum Beispiel meinen Eltern zu Weihnachten eine Genomentschlüsselung geschenkt. Das heißt, sowohl meine Eltern als auch mein eigenes Genom haben wir entschlüsselt. Da gibt es eine Firma, ich will jetzt keine Werbung machen, die sitzt in Kalifornien, kennt fast jeder. Wenn er einen Computer aufmacht, ist es meistens die Startseite. Und die bieten das an für $70. Das heißt, für $70 kann man das Genom entschlüsseln. Nicht das Gesamte, aber an allen variablen Positionen, das ist ziemlich billig. Da bekommt man dann Informationen über seine Herkunft, über Krankheitsgene, die man trägt und vielleicht auch, wie viel Neandertaler-DNA man in seinem eigenen Genom trägt. Das heißt, auch ein paar witzige Fun Facts, wie man dann sagt, ist aber was, wie gesagt, was wirklich tatsächlich sehr günstig geworden ist. Innerhalb von eines Tages kann man jetzt so menschliches Genom entschlüsseln. Das heißt, es geht auch relativ schnell, aus zum Beispiel alten Knochen die DNA zu entschlüsseln und dann beispielsweise mit heutigen Menschen oder heutigen anderen Organismen zu vergleichen. Was wir bei uns viel machen, ist Populationsgenetik. Das heißt, wir beschäftigen uns damit, wie hat sich die Zusammensetzung der Population, der Genetik, im Prinzip der DNA, die jeder von Ihnen hier im Raum in sich trägt, im Laufe der Zeit verändert. Das soll auch so ein bisschen das Thema natürlich des heutigen Vortrags sein. Und dazu muss man sagen, dass jeder von Ihnen in seiner DNA auch die geografische Herkunft trägt. Das liegt einfach daran, dass irgendwann sind wir alle mal aus Afrika herausgekommen, sind irgendwo im Laufe der Zeit in unterschiedliche Regionen auf der Welt gekommen und haben sich dann leicht genetisch verändert. Das heißt, es gab leichte Verschiebungen. Und man kann sich vorstellen, die Menschen, die näher an einem gewohnt haben, mit denen hat man sich genetisch viel ausgetauscht. Menschen, die weiter weg waren, mit denen hat man sich weniger ausgetauscht. Was dazu geführt hat, dass Menschen, die in der Nähe gewohnt haben, natürlich mehr genetische Ähnlichkeit haben wie jetzt Menschen, die beispielsweise weit weg gewohnt haben. Und das führt jetzt auch dazu, dass wenn ich Ihre DNA nehme, Ihr Genom nehme und nehme nicht nur Ihr, sondern das Genom von allen Personen hier im Raum und sagen wir, ich mache das jetzt nicht nur von den Personen hier im Raum, sondern ich gehe nach London und mache das von allen Personen, die ich dort auf der Straße treffe und frage die Leute dann noch, wo kommen Ihre Großeltern her? Kommen Ihre Großeltern aus Italien, kommen die aus Spanien, kommen die aus Frankreich, wo kommen die her? Und dann vergleiche ich Ihre Genomdaten und mache eine solche Analyse hier. Das ist eine sogenannte Principal-Component-Analyse. Das bedeutet, ich habe das ganze Genom, das hat 3 Milliarden Positionen, das ist ein riesiger Datensatz. Und das habe ich jetzt nicht nur von einer Person, das habe ich jetzt von vielen Personen. Das heißt, es sind so viele Daten, die miteinander zu vergleichen, das ist gar nicht so leicht. Das heißt, Mathematiker haben sich Methoden einfallen lassen, um diese Komplexität der Daten herunterzubrechen auf 2 Ebenen. Und wenn man das macht, zum Beispiel von diesen Daten, die ich aus London bekommen habe, wo ich auf der Straße die Leute gefragt habe, wo kommen sie her, dann bekomme ich so eine Punktwolke hier. Ja? Das ist jetzt die Punktwolke der Leute, die ich gefragt habe, wo kommen sie her. Jetzt kann man sich diese Punktwolke angucken, sieht so ein bisschen so aus wie die Sterne, die normalerweise hier an der Decke leuchten. Ist relativ schwer da eigentlich zu verstehen, was wir hier sehen. Wenn ich jetzt aber diese Kürze mir genauer anschaue, dann sehe ich, ES steht für Spanien, das ist Portugal. Frankreich, hier ist Deutschland, da ist die Schweiz, Italien, Bulgarien, Rumänien, Österreich, hier haben wir Großbritannien, Irland, Dänemark, Norwegen, Schweden. Das heißt, was wir hier haben, ist die Europakarte. Das heißt, aus der DNA von den Leuten, die man dort in London auf der Straße gefragt hat, wo kommen ihre Großeltern her, und hat dann im Prinzip diese Information hier auch aufgetragen nach den Farben und nach im Prinzip der Herkunft der Großeltern, kann man im Prinzip die Europakarte nachbauen. Was im Prinzip bedeutet, dass diese Leute, deren Großeltern aus der gleichen Region kommen, das war natürlich noch wichtig, dass die im Prinzip die geografische Herkunft in sich tragen. Das heißt, ich kann ihre DNA nehmen und kann die dann in eine solche Analyse mit reinpacken. Und wenn man das für mich macht, dann komme ich so ziemlich genau hier hin, in Mitteldeutschland. Ein bisschen langweilig, ich bin nicht sehr spannend. Meine Großeltern kommen tatsächlich alle aus dem kleinen Eichsfeld, kleine Region in Westthüringen, kennen sicherlich einige von Ihnen. Das heißt, nicht spannend, aber wenn ich jetzt vielleicht aus Norwegen zum Teil kommen würde oder auch vielleicht woanders her, würde man auch diese Komponenten sehen. Eine Person, die dann Eltern hat, die zum Beispiel aus Norwegen kommen und aus Italien, die fällt dann irgendwo in die Mitte, was natürlich auch seltsam ist, was nicht viel Sinn macht. Das heißt aber, was ich damit sagen will, ist, dass Sie im Prinzip die geografische Information in Ihrer DNA tragen. Und was wir hier haben, das ist im Prinzip die geografische Variation oder die genetische Variation, die wir in den heutigen Europäern finden. Was wir uns jetzt aber fragen ist, wann ist die entstanden? Und wie sah die in der Vergangenheit aus? Das heißt, sah die immer so aus? Waren immer die Spanier hier und Franzosen dort und hier Großbritannien, Irland? Oder ist das nur das, was wir heute sehen? Und im Laufe der Zeit hat sich das ganz stark verändert. Und was wir hier vielleicht sehen, ist, dass bestimmte Gruppen sich von hier nach da und von dort nach da bewegt haben und dass das nur ein Resultat eines sehr, sehr langen Prozesses ist, der über Jahrtausende stattgefunden hat. Das heißt, was wir bei uns in unserer Arbeitsgruppe machen wollen, ist im Prinzip über die Zeit diese Struktur zu rekonstruieren. Das heißt, wenn man es so will, in Scheiben durch die Zeit zu schneiden, uns anzugucken, wie sahen die Menschen vor 500 Jahren in Europa aus, vor 1000 Jahren, vor 1500 Jahren, vor 2000 Jahren und so weiter, um dann vielleicht Anzeichen zu finden für größere Veränderungen, für Verschiebungen. Und diese Verschiebungen, die sagen uns dann was über zum Beispiel Migration. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wir gehen ins Jahr 600 und sehen jetzt plötzlich hier eine größere Verschiebung in Mitteleuropa nach Südeuropa, die könnte vielleicht darauf hindeuten, was waren nochmal 500, 600 die Völkerwanderung? Vielleicht sehen wir Anzeichen für die Völkerwanderung hier, für eine große Migration, für eine große Verschiebung, wo Personen, die eigentlich hier in die Mitte fallen müssten, plötzlich hier unten in Spanien auftauchen oder wie die Lombarden, die vielleicht eher aus Norddeutschland kommen sollten, die sich nach Italien dann vielleicht begeben haben, dass wir dort Verschiebungen sehen. Und das ist im Prinzip das, was man mit solchen Daten durchführen kann. Bevor wir jetzt tief in die Menschheitsgeschichte eindringen, möchte ich vielleicht noch mal kurz Ihnen zumindest die Terminologie nachführen. Weil ich meine, ich weiß, Sie haben alle mal Geschichte in der Schule gehabt, aber für viele ist es vielleicht auch nicht mehr ganz klar, was war jetzt nochmal Steinzeit und Bronzezeit und Eisenzeit und Paläolithikum und so weiter. Das heißt, ich habe es versucht, hier nochmal so einfach wie möglich zusammenzufassen. Das heißt, wenn man so will, Menschheitsgeschichte als Zeitstrahl beginnen vielleicht vor 250.000 Jahren, als der moderne Mensch in Afrika entstanden ist. Das sagen zumindest die Anthropologen, dass es ungefähr vor 250.000 Jahren war. Dann bezeichnen wir diese ganze Zeitperiode, der ganze Beginn hier, als Altsteinzeit. Das heißt, das war die Zeit, als die Neandertaler in Europa gelebt haben, der Homo erectus in Asien und in Afrika ist der moderne Mensch entstanden. Diese Altsteinzeit dauert sehr lang. Das ist eigentlich der größte Teil der Menschheitsgeschichte. Über den wissen wir sehr wenig, leider, weil wir einfach sehr wenig archäologische Funde haben und auch Fossilien haben. Aber wir wissen mittlerweile schon mehr. Sie haben sicherlich alle gehört vom Neandertaler-Genom-Projekt, was in Leipzig durchgeführt wurde, wo man das Neandertaler-Genom sequenziert hat, wo man zeigen konnte, dass sich Neandertaler und moderne Menschen vermischt haben. Das heißt, wir haben schon sehr viel auch über diese Interaktion gelernt und dass wir alle so ein bisschen Neandertaler in uns tragen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir wollen uns eigentlich eher mit der kürzeren Vorgeschichte beschäftigen, nämlich mit der Zeit nach 10.000 vor heute. Das ist der Beginn des sogenannten Mesolithikums, der Mittelsteinzeit, nachdem die Eiszeit sich zurückgezogen hat. Das heißt, nachdem die großen Gletscher abgeschmolzen sind, die ja bis gar nicht weit weg von Jena hier in der Eiszeit gingen, da hat sich der Mensch wieder neu ausgebreitet in Europa und er hat neue Methoden, neue Technologien mit sich gebracht. Er kam wahrscheinlich aus Refugien, aus Spanien, vielleicht vom Balkan zurück nach Zentraleuropa, hat sich hier ausgebreitet, relativ erfolgreich und als Jäger und Sammler in Europa gelebt. Dann kam es aber zu einer großen Revolution, einem großen Umschwung, das war das Neolithikum, die Jungsteinzeit, als plötzlich die Ackerbauern und Viehzüchter nach Europa kamen oder sich die Menschen, die hier waren, verändert haben. Darüber werden wir dann noch reden. Und was dann nach der Jungsteinzeit kommt, ist dann vor ungefähr 4200 Jahren die Bronzezeit in Zentraleuropa. Das heißt, die Menschen entdecken plötzlich, dass man aus im Prinzip diesem Material aus Kupfer plus Zinn Bronze produzieren kann, das heißt ein Werkstoff, der härter ist, mit dem man dann auch Werkzeuge anfertigen kann, mit dem man auch schöne Kunstobjekte anfertigen kann, die golden aussehen, ein bisschen wie Gold aussehen, deswegen wahrscheinlich auch sehr attraktiv waren. Und dann ab 2800, zum Teil dann mit Kelten oder mit anderen Kulturen in Zentraleuropa, beginnt dann die Eisenzeit, das heißt Eisen wird entdeckt und dann 2000 natürlich für heute die Antike, Mittelalter und dann ab 500 für heute, ab der Entdeckung Amerikas, reden wir von der Neuzeit. Worum es mir heute allerdings gehen soll, ist ein ganz bestimmter Punkt in dieser Menschheitsgeschichte, und das ist die neolithische Revolution. Das heißt, wie schon angesprochen, eine große Veränderung vom Jäger und Sammler hin zum Ackerbauern und Viehzüchter. Die hat uns in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt. Und das ist tatsächlich eigentlich in der Menschheitsgeschichte eine der größten Revolutionen, die wir kennen, weil der Mensch sich ganz stark in seiner im Prinzip Lebensstrategie, in seiner Lebensweise verändert hat. Das heißt, vom Jäger und Sammler, der im Wald vielleicht Rehe erlegt hat, der Bären gesammelt hat, der mehr als Nomade gelebt hat, vielleicht Camps aufgeschlagen hat, aber niemals im Prinzip in wirklichen größeren Siedlungen lange Zeit gelebt hat, hin zum Ackerbauern und Viehzüchter, der Dörfer anlegt, der sein Feld bestellt, der an einer Stelle bleibt, manchmal über sein ganzes Leben hinweg und der dementsprechend natürlich auch wesentlich mehr angewiesen ist auf eine soziale Struktur, auf ein Umfeld, auf eine Gemeinschaft, auf eine große Dorfgemeinschaft, weil man sich sehr stark spezialisiert, was auch dazu geführt hat, dass man mehr Lebensmittel produzieren kann, dass man mehr Menschen ernähren kann Und innerhalb von kürzester Zeit sind von wenigen hunderttausend Menschen auf der Erde wir zu 7 Milliarden Menschen geworden. Und das ist nur möglich gewesen durch die neolithische Revolution. Nur in dem Moment, wo wir Ackerbau betreiben, wo wir Viehzucht betreiben, sind wir in der Lage, so viele Menschen, wie im Moment auf der Erde leben, zu ernähren. Das bedeutet allerdings auch, dass mit diesem Wandel vom Jäger und Sammler hin zum Ackerbauern wir uns natürlich auch auf eine völlig neue Lebensweise angepasst haben, was auch sehr spannend ist, weil wir haben 7 Millionen Jahre als Jäger und Sammler gelebt und vor wenigen tausend Jahren erst haben wir begonnen, Ackerbau zu betreiben und Viehzucht. Das hat uns natürlich auch ganz stark verändert. Es hat unsere Biologie verändert. Das hat die Krankheitserreger, viele von denen zumindest, in die menschliche Population gebracht, dadurch, dass wir uns sehr, sehr eng mit Tieren assoziieren, mit den domestizierten Tieren. Und es hat auch dazu geführt, dass wir uns anpassen mussten an diese neue Ernährung, an wenig Fleisch, an viel pflanzliche Nahrung, an andere Umweltbedingungen. Einher mit dieser großen Frage der Anpassung und der Veränderung im Prinzip in Europa, in Zentraleuropa vor allem, geht die Frage, war das jetzt eine Veränderung der Jäger und Sammler? Das heißt, haben die sich verändert? Haben die einfach von heute auf morgen gesagt, wir haben genug vom Jagen und Sammeln, wir machen jetzt Ackerbau? Oder wir haben das gesehen im Nachbardorf, die machen Ackerbau, wir machen jetzt auch Ackerbau, weil da haben wir so viel mehr Essen und wir müssen nicht den ganzen Tag durch den Wald laufen. Ist vielleicht eine bessere Strategie, um im Prinzip meine Familie zu ernähren. Das heißt, ich stelle um auf Ackerbau. Das heißt, es ist sozusagen die Frage, waren es Kulturtechniken, die weitergegeben wurden, von Dorf zu Dorf, irgendwo vom Nahen Osten, von Kleinasien bis nach Europa. Das heißt, wir wissen, der Ackerbau ist im sogenannten fruchtbaren Halbmond entstanden, das heißt in Kleinasien, südlich von Kleinasien, da finden wir die ältesten archäologischen Fundstücke, die die frühen Ackerbauern angefertigt haben. Von dort hat sich das Ganze ausgebreitet, von Kleinasien nach Europa, nach Zentralasien, nach Südasien. Und da besteht die große Frage, waren es jetzt Techniken, wie zum Beispiel Töpfe, deswegen Pots, oder waren es tatsächlich Menschen? Das heißt, kamen Menschen mit Tieren, mit diesem Know-how aus dem Nahen Osten nach Europa und haben diese Techniken mitgebracht? Das heißt, haben die Tiere mitgebracht, haben die Samen mitgebracht und haben dann begonnen, Ackerbau in Europa zu betreiben? Und das ist eine Frage, mit der wir uns viel beschäftigt haben. Und diese Frage, die hat man versucht, archäologisch zu beantworten. Und da haben sich die Archäologen und auch die quasi Prähistoriker jahrelang gestritten. Das war wirklich, ich glaube, über 100 Jahre hat man sich mit dieser Frage beschäftigt. Seitdem es das erste Mal in den 60er Jahren im 19. Jahrhundert postuliert wurde, waren es jetzt Menschen, die nach Europa gekommen sind, oder war es einfach nur Kultur, die weitergegeben wurde? Und das Tolle an unserer genetischen Forschung, die wir betreiben, ist, dass wir diese Frage direkt stellen können, indem wir die Skelette von den Jägern und Sammlern mit den Skeletten von den frühen Ackerbauern genetisch vergleichen. Und können dann einfach schauen, wenn es tatsächlich nur eine Diffusion von Kultur war, würde das bedeuten, dass sich die Paläolithiker, das heißt die ersten Menschen, die in Europa gelebt haben, die dann hier nach der Eiszeit wieder nach Zentraleuropa kamen, dass die sich während des Neolithikums eigentlich kaum verändert haben. Das heißt, es ist eine direkte Kontinuität vom Mesolithiker, das heißt vom frühen Ureuropäer bis zum heutigen Europäer. Das heißt, wir heute sind die direkten Nachfahren der ersten Europäer, die vor vielleicht 40.000 Jahren nach Europa kamen. Das würde es bedeuten, wenn es nur eine Weitergabe von Kultur war. Und das Gegenmodell wäre dann, dass es hier eine Einwanderung gab. Das heißt, dass hier während des Neolithikums neue Menschen dazugekommen sind, was bedeutet, dass die Jäger und Sammler kaum Kontinuität zeigen. Das heißt, dass deren DNA zum Großteil verschwindet und dass eine neue genetische Komponente nach Europa kommt. Das heißt, mit den Menschen, mit den quasi Migranten in Anführungszeichen, mit den Personen, die aus dem Nahen Osten nach Europa einwandern, kommt hier im Prinzip eine neue genetische Komponente und verdrängt die Jäger und Sammler. Die verschwinden im Prinzip oder gehen zum Teil in dieser größeren Population auf. Und das ist im Prinzip eine direkte Frage, die man hier stellen kann. Wie macht man jetzt sowas? Wie kann man jetzt diese DNA aus diesen alten Menschen, die vor 10.000 Jahren gelebt haben, untersuchen? Vereinfacht dargestellt geht das so. Das Einzige, was wir noch haben von diesen Menschen, sind meistens Knochen. Und das Tolle an Knochen ist, ähnlich wie bei Dinosaurierknochen oder anderen Fossilien, die erhalten sich relativ lange, die sind relativ stabil. Und was auch das Tolle an Knochen ist, dass in den Knochen noch ein bisschen DNA drin steckt. Das heißt, wir können zwar nicht, wie Sie vielleicht in den letzten Wochen im Jurassic Park gesehen haben oder Jurassic World, die DNA von Dinosauriern entschlüsseln. Das geht leider nicht, weil das sind wirklich Fossilien, das sind Steine, da ist keine DNA mehr drin. Aber wir können DNA immer noch analysieren, die, sagen wir mal, 1 Million Jahre alt ist. Das ist so das Maximum. Das älteste bisher untersuchte Säugetier ist ungefähr 1 Million Jahre alt. Das war ein Pferd aus Alaska, aus dem Permafrost. Das hat man komplett genomweit entschlüsseln können. Das heißt, aus den alten Knochen zum Beispiel von unseren Jägern und Sammlern und von unseren frühen Ackerbauern bekommen wir die DNA und mit diesen tollen Maschinen hier können wir die DNA dann entschlüsseln. Und der Typ DNA, den wir entschlüsseln, das sind zwei hauptsächliche Typen von DNA, auf die wir uns häufig konzentrieren. Das eine ist die DNA der Mitochondrien. Das heißt, das sind die Kraftwerke in ihren Zellen, die die Energie in ihren Zellen produzieren. Die haben eine eigene DNA. Und das ist die sogenannte mitochondrale DNA. Und dann natürlich das Kerngenom. Das heißt, die DNA aus ihrem Zellkern hier, ein Großteil ihrer DNA, mehr als 99%. Das ist quasi die DNA, die sie von allen ihren Vorfahren bekommen haben. Die DNA, die von ihren Eltern kommt, von ihren Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern, die im Laufe der Jahrtausende weitergegeben wurde. Die DNA der Mitochondrien wiederum, die bekommen sie nur von ihrer Mutter. Das ist die maternale Linie. Das heißt, in der Eizelle stecken die Mitochondrien drin, die sie bekommen als Embryo. Und das, was im Spermium drin steckt, der Mitochondrien, das kommt nicht rein in die Eizelle. Das heißt, sie bekommen tatsächlich nur die Mitochondrien von ihrer Mutter und dementsprechend auch nur die DNA von ihrer Mutter, die mitochondrale DNA. Das heißt, wenn wir hier solche Analysen durchführen, dann schauen wir uns immer nur die Hälfte der Geschichte an und immer nur die maternale Linie. Das wird wichtig, weil ich auch über diese Analysen jetzt weiterhin reden möchte. Das heißt, als erstes möchte ich mich auf die mitochondrale DNA konzentrieren. Und das liegt daran, weil, wie Sie das hier schon an der Zelle sehen, in jeder Zelle haben wir viele Mitochondrien und jedes Mitochondrium hat viele Kopien dieser DNA. Wir haben aber nur einen Zellkern. Das heißt, in einer Zelle haben Sie zwei Kopien der Kern-DNA und bis zu 50.000 Kopien der mitochondralen DNA. Und das ist der Grund dafür, dass wir in der Vergangenheit hauptsächlich uns auf die Analyse dieser mitochondralen DNA konzentriert haben. Das heißt, das ist wirklich der Schwerpunkt gewesen für solche Analysen in der Vergangenheit. Wenn wir jetzt einen Stammbaum erstellen, das heißt, wir können mit Hilfe von DNA-Sequenzen Familienstammbäume erstellen, wenn wir das Ganze machen für die mitochondrale DNA und wir nehmen jetzt die Mitochondrien von Personen aus unterschiedlichsten Regionen der Welt, dann sieht der mitochondrale Stammbaum so aus. Die tiefsten Äste im mitochondralen Stammbaum, die finden wir in Afrika. Und ein kleiner Ast hier, da finden wir alle Menschen außerhalb von Afrika. Das hat in den 80er Jahren dazu geführt, dass man die Out-of-Africa-Theorie, dass der Mensch in Afrika entstanden ist, dass wir alle Afrikaner sind, sehr stark bevorzugt hat im Vergleich zu anderen Modellen, wo der Mensch in Europa oder in Asien entstanden ist. Weil es ganz eindeutig wird an dieser Analyse hier, dass die größte genetische Vielfalt in Afrika besteht und dass wir nur ein kleiner Teil sind der afrikanischen Vielfalt. Das heißt, es gibt Afrikaner, die sind näher verwandt mit uns als mit anderen Afrikanern. Das heißt, genetisch gesehen sind wir Afrikaner. Muss man ganz klar sagen. Das heißt, wir sind nur ein Teil der großen afrikanischen Diversität. Und das liegt halt daran, dass vor 40.000 Jahren, was mittlerweile durch viele, viele andere Analysen, Fossilien, Archäologie bestätigt wurde, der moderne Mensch aus Afrika ausgewandert ist. Was man dann auch machen kann in diesem Stammbaum, man kann das Ganze auf eine einzige mitochondrale DNA zurückführen und die wird dann auch als mitochondrale Eva bezeichnet. Sagen die urmitochondrale DNA. Das heißt jetzt aber nicht, dass vor vielleicht 150 oder 200.000 Jahren eine Frau nur gelebt hat. Aber tatsächlich ist es so, dass von dieser einen Frau, die vor 150.000 Jahren gelebt hat, die DNA sich erhalten hat. Die von den anderen Frauen ist verloren gegangen im Laufe der Zeit. Das heißt, tatsächlich kann das alles auf eine mitochondrale DNA zurückgeführt werden. Aber wie gesagt, zu der Zeit gab es viele, die haben allerdings die Laufe der Zeit nicht überlebt. Wenn wir uns jetzt hier noch näher mit den Nicht-Afrikanern beschäftigen, weil, soweit ich es sehen kann, sind die meisten hier im Raum Nicht-Afrikaner. Zumindest fallen sie auf diesen kleinen Ast hier. Dann sehen wir hier die Diversität dieser mitochondralen DNA in Europa. Und dann sehen Sie hier diese Buchstaben, wie hier schon L, M, N. Die hatten so wie V und H und J und T und U und W. Das sind so Benennungen, das sind Namen, die hat man irgendwann in den 80er Jahren entwickelt. Heutzutage sind wir als Genetiker alle ein bisschen unglücklich über diese Namen, weil die haben scheinbar kein wirkliches System. Aber sie werden immer wieder sehr gern verwendet. Die werden Haplogruppen genannt. Und viele der Genetiker und viele der Anthropologen und Leute, die sich dafür interessieren, kennen auch genau ihre Haplogruppe. Das heißt, vielleicht kennen Sie Ihre Haplogruppe, meine Haplogruppe ist T2, wenn Sie sie wissen wollen. Viele von Ihnen werden H sein hier im Raum. 50% von Ihnen sind Haplogruppe H. Das ist die häufigste in Europa heute. Manche vielleicht auch V, manche vielleicht auch U, J oder T. Das sind so die häufigen, die wir hier vielleicht im Raum haben. Falls Sie das genau wissen wollen, schicken Sie Ihre DNA zu dieser Firma in Kalifornien. Dann sagen die Ihnen auch, welche Haplogruppe Sie haben. Im Prinzip ist das nicht weiter wichtig, es ist einfach nur Nomenklatur, aber es ist im Prinzip dann jeweils ein Ast in diesem Stammbaum hier, auf den im Prinzip diese einzelnen Gruppen fallen. Das heißt, die haben gemeinsam Vorfahren irgendwann in der Vergangenheit und das geht dann alles zurück auf die gemeinsame Eva, die vor 200.000 Jahren in Afrika gelebt hat. Wenn wir uns jetzt diese Haplogruppen, diese Buchstaben angucken und die Verteilung in Europa, dann sieht das Ganze so aus. Haplogruppe H in Frankreich hier 50%, auch bei uns hier ungefähr 50%, wie schon erwähnt, die meisten von Ihnen haben dieses H. Und dann haben Sie noch diese anderen Gruppen J, T und so weiter. Was sind jetzt die Unterschiede zwischen Portugiesen zum Beispiel hier unten und vielleicht Niederländern, Iren und vielleicht Leuten aus Sizilien und vielleicht hier aus Norwegen? Dann fällt Ihnen das auf, dass es da eigentlich keine Unterschiede gibt. Das heißt, ich kann Ihnen nicht sagen, wenn Sie mir Ihre mitochondriale DNA geben, Sie kommen aus Norwegen oder Sie kommen aus Spanien. Das ist nur so ein winziger Abschnitt der DNA, dass da nicht genügend Information drin steckt, wo aus Europa kommen Sie her. Ja, aber es gibt trotzdem leichte Unterschiede. Man sieht zum Beispiel hier oben, diese Population hier, die kennen vielleicht auch einige von Ihnen, das sind die Sami, die wohnen in Nordfinnland. Das sind dort im Prinzip auch noch Jäger und Sammler, Nomaden. Und die sehen doch ziemlich anders aus in ihrer Zusammensetzung. Ja, die haben ganz viel von diesem U hier und eigentlich fast nichts von dem H. Das heißt, die scheinen vielleicht eine andere Menschheitsgeschichte oder eine andere Populationsgeschichte zu haben für diese Population. Und das ist dann interessant. Sowas kann man sich anschauen. Man kann sozusagen heute Populationen miteinander vergleichen. Allerdings, wie gesagt, es gibt da eigentlich kaum Unterschiede. Und hier jetzt was zu sagen über Jäger und Sammler und Ackerbauern in der Vergangenheit, das hat man versucht, das ist aber wirklich schwer. Das heißt, wir müssen tatsächlich in der Zeit zurückgehen und gucken, wie sah diese Zusammensetzung in der Vergangenheit aus. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die heutigen Europäer mit Neolithikern vergleichen, das heißt, das sind hier eine ganze Reihe von Ackerbauern und Viehzüchtern aus der Vergangenheit, zum Großteil aus Zentraleuropa, und vergleichen diese Neolithiker mit heutigen Europäern, dann stelle ich das Gleiche fest, wie ich eben schon gesehen habe. Eigentlich sehe ich keinen großen Unterschied. Weil hier schon recht viel H, ein bisschen mehr T heute wie vielleicht hier. Es gibt hier ein paar Unterschiede, aber eigentlich sehen die sehr, sehr ähnlich aus. Das heißt, die frühen Ackerbauern und die heutigen Europäer. Vergleichen wir das jetzt aber mit den Mesolithikern, dann sehen wir, dass die Mesolithiker nur einen einzigen Buchstaben haben. Die haben alle U. Die haben alle Haplogruppe U. Das heißt, alle Jäger und Sammler, die wir bisher untersucht haben, die haben alle die gleiche Haplogruppe, die haben alle U. Ja, die haben eine geringere genetische Vielfalt und die zeigen alle nur diesen einen Buchstaben. Die haben alle nur ein U. Das finden wir auch heute noch in Europa, aber es ist relativ selten, so ungefähr bei 10%. Das heißt, 10% von ihnen haben wahrscheinlich ein U und dieses U stammt von den Jägern und Sammlern. Wohingegen 90% der mitochondrialen DNA in diesem Raum wahrscheinlich von Ackerbauern und Viehzüchtern stammt, weil es im Prinzip nicht U ist. Das gilt zumindest für die weibliche Linie, das gilt für die mitochondriale DNA. Das bedeutet, wenn wir jetzt Mesolithiker, Jäger und Sammler und Neolithiker, Ackerbauern vergleichen, dann finden wir hier relativ wenig Kontinuität. Das heißt im Prinzip Vermischung von Mesolithikern zu den Neolithikern, aber sehr, sehr viel zwischen den Neolithikern und den heutigen Europäern. Das bedeutet, dass es hier eine Kontinuität gibt vom Neolithikum, von der Jungsteinzeit. Die ersten Ackerbauern sind genetisch sehr, sehr ähnlich wie die heutigen Europäer, aber die Jäger und Sammler nicht so sehr. Die sind relativ unterschiedlich, zumindest wie die mitochondriale DNA. Das heißt, zur Frage zurückzukommen, Pots or People, kann man eigentlich relativ gut jetzt sagen, beides auf eine gewisse Weise, nämlich Menschen mit Töpfen, weil es sind auf jeden Fall Menschen gekommen, die haben ihre Kultur mitgebracht. Das heißt, die Töpfe sind zwar hergekommen nach Europa, aber mit Menschen. Das heißt, es war keine kulturelle Weitergabe, sondern es war tatsächlich eine große Einwanderung. Das heißt, vor 7.000 bis 8.000 Jahren kam es zu einer massiven Einwanderung. Das heißt, wir wissen nicht genaue Zahlen, aber es müssen Zehntausende von Ackerbauern gewesen sein, die mit ihrer Technologie sich nach Europa ausgebreitet haben. Das muss man sich nicht wie einen großen Wagentreck vorstellen. Die haben dann nicht ihre Büffel vorgespannt und sind an alle Richtungen Europa, sondern es ist halt eher so, dass sie sich ausgebreitet haben. Die hatten einfach eine bessere Lebensweise, die hat ihnen ermöglicht, dass die Population wächst und die Population ist langsam gewachsen und hat sich ausgebreitet bis nach Zentraleuropa. Und dann noch weiter natürlich. Und das ist jetzt im Prinzip, was wir so generell sagen können. Das heißt, vom Neolithikum bis heute scheint es keine große Veränderung gegeben zu haben. Wir haben uns jetzt aber gefragt, meine Kollegen, die jetzt mit mir im Institut hier arbeiten, ist es jetzt wirklich so, dass sich die frühen Ackerbauern und die heutigen Menschen eigentlich nicht mehr verändert haben? Oder gab es jetzt in der Jungsteinzeit bei den Ackerbauern doch nochmal Veränderungen? Gab es vielleicht noch mehr Einwanderung? Gab es dann nochmal mehr Veränderungen in dieser Population? Und das ist jetzt eine Arbeit von Guido Brandt, der auch bei uns hier im Institut arbeitet. Das ist seine Doktorarbeit. Und der hat sich einen Riesenaufwand gemacht. Der ist ins Landesmuseum nach Halle gefahren und hat dort von den Kollegen in Halle, sicherlich waren viele von ihnen schon mal im Landesmuseum, tolles Museum, wirklich also Weltspitze, jede Menge Knochen bekommen. Und das waren Knochen aus unterschiedlichen Ackerbauernkulturen, das heißt von der linearen Bandkeramik hier, Rössenkultur, Schöningengruppe, Bahlbergkultur und so weiter, alle möglichen unterschiedlichen Töpfe. Und er hat sich jetzt gesagt, ich möchte jetzt analysieren, wie hat sich die Zusammensetzung dieser mitochondrialen DNA in diesen einzelnen Kulturen im Laufe der Jahrtausende verändert. Das heißt, er hat sich viel Arbeit gemacht, über 400 Skelette untersucht. Das ist wirklich gerade für diese Zeit. Über 3 Jahre hat er quasi im Labor gestanden und hat aus dieser Region hier, im Prinzip in der wir uns jetzt auch befinden, die Mittelelbe-Saale-Region, hat er die DNA dieser Menschen untersucht. Das heißt, hier sehen wir jetzt die Jäger und Sammler, die alle gleich sind, alle U. Jetzt kommen die Ackerbauern. Wir sehen das hier schön, die wandern ein, völlig neue Haplogruppen. Die U-Typen verschwinden und die wandern ein, breiten sich hier aus. Es gibt schon Verschiebungen. Das heißt, es sind jetzt unterschiedliche Kulturen. Wer ist Schöninger-Gruppe? Das ist die Bahlberg-Kultur hier. Die sieht ein bisschen mehr aus wie heutige Europäer. Jetzt haben wir hier Salzmüde-Kultur auch wieder eigentlich vielleicht nicht so unterschiedlich. Ähnliche Typen. Jetzt sehen wir plötzlich die U-Typen, die vielleicht aus Nordeuropa kommen. Aber jetzt... Das hier findet zum Beispiel jetzt eine größere Veränderung statt. Das heißt, hier haben wir plötzlich neue Typen, diese gelben Typen hier. Die treten plötzlich auf, wie I, U2, T. Das sind neue Sachen, die haben wir vorher in Europa nicht gesehen. Die treten vor ungefähr 4.500 Jahren auf. Und die deuten wiederum auf eine weitere Einwanderung hin. Das heißt, hier kommt es, wie gesagt, vielleicht zu einer weiteren Einwanderung. Und hier dann nochmal, von der Iberischen Halbinsel, breitet sich dieser H-Typ aus, der heute so häufig ist. Das heißt, es scheint doch noch Veränderungen zu geben. Und das Ganze ist hier nochmal zusammengefasst. Das heißt, wir haben hier die Jäger und Sammler. Wie gesagt, die sind alle U. Plötzlich kommen die Ackerbauern. Alles verschiebt sich. Riesenverschiebung zwischen Jägern und Sammlern und Ackerbauern. Riesenverschiebung. Aber dann auch während der Ackerbauern gibt es hier Verschiebungen. Das heißt, hier gibt es neue Typen, die hier auftreten. Manche verschwinden, manche werden häufiger. Das heißt, so ganz kontinuitiv scheint es dann doch nicht zu sein. Da scheint es noch Veränderungen zu geben. Und um diesen Veränderungen auf den Grund zu gehen, haben wir jetzt zusammen mit Kollegen aus Boston uns gedacht, wir wollen uns jetzt nicht nur mit der mitochondrialen DNA beschäftigen, sondern auch mit der DNA des Zellkerns. Das ist nämlich 99,9% ihrer DNA. Da stecken noch viel mehr Geschichten drin. Die sollten wir analysieren. Das heißt, wir haben noch eine Reihe von Skeletten analysiert, die wir jetzt komplett entschlüsselt haben. Das heißt, nicht nur die mitochondriale DNA von den Mitochondrien, sondern das gesamte Genom. Da haben wir uns Jäger und Sammler angeguckt, hier aus Luxemburg. Das kommt aus Stuttgart, das ist ein linearer Bandkeramiker, das heißt ein früher Ackerbauer. Und dann haben wir uns noch eine Reihe von Proben aus Schweden schicken lassen, von der Motala-Fundstelle, das sind alles Jäger und Sammler. Und haben dazu dann noch das Ötzi-Genom genommen, das wurde schon vor ein paar Jahren entschlüsselt. Dann noch hier ein Spanier, Jäger und Sammler und auch noch einen alten Sibirier haben wir mit dazu genommen in diese Analyse. Eine der ersten Fragen, die wir uns jetzt stellen können, weil jetzt haben wir ja nicht nur die DNA, die uns vielleicht was über Verwandtschaften sagt, aber jetzt haben wir ja das ganze Genom und das ist ja ihr Bauplan. Da können wir uns jetzt auch anschauen, wie schauen denn bestimmte Gene aus, die wichtig sind für ihren Bauplan, die Phänotypen verursachen. Das heißt, wir können uns jetzt nicht nur anschauen, wie ist das Verwandtschaftsverhältnis, sondern wir können uns auch den Phänotyp anschauen. Wie haben die überhaupt ausgesehen? Ja? Da gibt es bestimmte Gene, die kennen wir, viele kennen wir nicht, aber manche, die sind relativ gut bekannt. Zum Beispiel das Gen für Ohrenschmalz. Ja? Es gibt ein Gen für Ohrenschmalz. Von dem weiß man, einige haben eine Mutation, die haben flüssigen Ohrenschmalz und einige haben krümeligen Ohrenschmalz. Gibt es hier jemand im Raum, der krümeligen Ohrenschmalz hat? Scheinbar nicht. Ist auch nicht so ungewöhnlich, den gibt es nämlich hauptsächlich bei Asiaten. Das tritt relativ häufig in Ostasien auf und zum Beispiel alle Eskimos haben alle krümeligen Ohrenschmalz. Wen es interessiert. Könnt ihr mal nachgucken, wenn Sie mal wieder einen Eskimo sehen. Und man darf Eskimo sagen, man muss nicht Inuit sagen, das habe ich mir letztens erst erklären lassen. Andere Sachen wie Laktosetoleranz, dass sie Milch verdauen können, zum Beispiel haben wir uns auch angeguckt, da wissen vielleicht einige von Ihnen, ob sie Laktosetoleranz sind oder nicht, sind 50% aller Deutschen, komme ich später nochmal drauf zu sprechen. anderes Gen hier, was für die Haarstruktur wichtig ist und für die Augenform. Und dann haben wir uns hier auch Gene angeguckt für Hautfarbe. Für die drei haben wir keine Unterschiede gefunden. Quasi Jäger und Sammler und Ackerbauern sehen gleich aus. Für die Hautfarbe haben wir aber allerdings riesige Unterschiede gefunden. Nämlich die Hautfarbe von allen Mesolithikern, die wir bisher analysiert haben aus Westeuropa, ist dunkel. Die sehen aus wie Afrikaner. Das heißt, wir haben kein Gen gefunden, was heute in Europa zum Beispiel helle Hautfarbe verursacht. Das heißt, das ist nicht da. Die hatten alle eine dunkle Hautfarbe, aber interessanterweise hatten sie helle Augen, blau oder grün. Das heißt, der Phänotyp der Jäger und Sammler sah ungefähr so aus. Ja? Helle Augen, dunkle Haut. Würden wir jetzt nicht erwarten, dass das der Ureuropäer ist. Ja, da hätten vielleicht viele gedacht, der war bestimmt weiß und vielleicht hat er blaue Augen und blonde Haare. Das ist nicht der Ureuropäer. Der Ureuropäer sah aus wie ein Afrikaner mit blauen Augen. Ja? Recht interessant zumindest, das können wir aus den Genen ableiten. Bei den Ackerbauern war es ein bisschen anders. Die hatten hellere Haut, interessanterweise, aber dunkle Augen. Die hatten braune Augen. Das heißt, die meisten, die wir bisher analysiert haben, hatten tatsächlich braune Augen. Und jetzt haben wir jetzt diese frühen Menschen mit heutigen Europäern verglichen, um mehr darüber zu lernen, welches Verwandtschaftsverhältnis haben jetzt die heutigen Europäer, das heißt sie hier im Raum, zu den Ackerbauern und zu den Jägern und Sammlern. Das heißt, wir haben hier jede Menge Menschen aus ganz Europa genommen, 2300 Menschen, 192 Populationen für 600.000 Positionen, große Zahlen, Big Data, und haben die jetzt alle miteinander verglichen und haben jetzt wieder so eine tolle Analyse gemacht, wie ich es Ihnen vorher schon gezeigt habe. Sehen wir hier wieder ein bisschen Europa, hier ist jetzt auch der Nahe Osten noch mit drin. Was schon ein bisschen auffällt, dass der Nahe Osten hier, Europa, da gibt es einen Unterschied. Das heißt, heutige Europäer und Personen aus dem Nahen Osten, aus Nordafrika und im Nahen Osten unterscheiden sich relativ stark. Hier haben wir Westeuropa, hier haben wir Nordeuropa, das heißt, wir sehen hier wieder die europäische Karte. Hier ist zum Beispiel Sardinien, hier ist dann Griechenland und der Balkan, hier ist so Zypern und alles mögliche dazwischen. Interessant ist jetzt, wenn wir jetzt die alten Menschen nehmen, dann fallen zumindest die Jäger und Sammler hier ein bisschen raus. Die sehen nicht so aus wie heutige Europäer. Das heißt, wir sind nicht Jäger und Sammler. Ja? Das haben wir vorher schon mit der mythischen 3-DNA gesehen, das wird hier bestätigt. Die Ackerbauern wiederum, die fallen im Prinzip relativ nah mit den heutigen Europäern, aber hauptsächlich clustern die zusammen mit Personen, die heute in Sardinien wohnen. Das heißt, Sarden sehen so aus wie frühe Ackerbauern. Das hat sich jetzt auch mehrfach schon bestätigt. Das heißt, Sarden sind Überbleibsel der frühen Ackerbauern. Ja, wahrscheinlich sind die dort eingewandert, da hat niemand gewohnt auf der tollen Insel. Die sind da geblieben, haben auch niemand reingelassen, ein bisschen wie bei Asterix und Obelix und im Dorf. Und da ist nicht mehr viel passiert. Was wir aber noch haben, sind die alten Sibirier. Die fallen hier oben hin. Und was jetzt interessant ist, die heutigen Europäer sind nicht einfach nur dazwischen. Die sind einfach nicht nur eine Mischung aus Jäger und Sammler und Ackerbau, sondern die verschieben sich auch in die Richtung. Das heißt hier zu diesen Sibiriern. Das heißt, es scheint so zu sein, dass diese Personen hier eine gewisse Herkunft auch aus Sibirien haben. Das heißt, dass wir quasi nicht die heutigen Europäer einfach nur erklären können, eine Mischung aus Ackerbauern und Jägern und Sammlern, sondern scheinbar steckt hier auch noch ein bisschen Sibirier mit drin. Ja? Das heißt, wir haben hier was Neues gefunden, nämlich eine neue Komponente. Wir haben nicht nur die und die, wir haben hier noch eine dritte. Und das haben wir mit ganz vielen statistischen Tests, über die ich gar nicht reden will, noch weiter analysiert und haben dann ein Modell entwickelt, wie die heutigen Europäer entstanden sind. Und das beste Modell, was wir dafür haben, ist drei ancestrale Populationen, eine aus Nordeurasien, eine aus Westeurasien, das sind quasi die Ureuropäer, die mit blauen Augen und dunkler Haut, und dann die Ackerbauern, die frühen Farmer, das sind die heutigen Europäer. Das heißt, wir sind quasi aus drei unterschiedlichen genetischen Komponenten zusammengesetzt. Das heißt, zusammenfassend kann man hier sagen, heutige Europäer haben mindestens drei ancestrale Populationen. Und diese DNA von diesen drei unterschiedlichen Populationen, die finden wir in ganz Europa. Die finde ich in Irland, die finde ich in Portugal, die finde ich in Russland, die finde ich auch in Sardinien, da nur ganz wenig vom Jäger und Sammler, ganz viel Ackerbauer, aber ein bisschen findet man dort auch. Das heißt, wir konnten ja sogar berechnen, wie viel Prozent der DNA von einigen Populationen in Europa von Jägern und Sammlern stammt, von Ackerbauern und von Nordeurasien. Das heißt, wenn wir uns hier zum Beispiel die Esten nehmen aus Estland, dann haben die die größte Menge an Jäger- und Sammler-DNA. Die haben auch relativ viel vom Nordeurasier und haben weniger früher Ackerbauer. Ja? Wenn wir jetzt sowas nehmen, was vielleicht mehr in unsere Richtung fällt, Franzose hier zum Beispiel, auch wenn es jetzt Südfranzose wäre, da haben wir ein bisschen mehr Ackerbauer, weniger Jäger und Sammler und auch weniger Nordeurasier. Und die Sardinier zum Beispiel, hier die Sarden, die fallen hier komplett raus, die haben wie gesagt ganz viel Ackerbauer, so gut wie kein Nordeurasier und ganz, ganz wenig Jäger und Sammler. Das heißt, die sind am anderen Ende des Spektrums. Das heißt, ich kann jetzt für jede Population in Europa berechnen, wie viel der DNA kommt aus dem Nahen Osten mit den Ackerbauern, wie viel kommt vom Ureuropäer, vom Jäger und Sammler und wie viel kommt aus Nordeurasien. Das heißt, zusammenfassend haben wir ein Modell entwickelt, was uns sagt, okay, für 9000 Jahren kamen Ackerbauern nach Europa. Das heißt, die haben die Technologie, die Töpfe, aber auch ihre eigene DNA nach Europa gebracht. Irgendwo haben sie sich vielleicht auf dem Weg auch ein bisschen vermischt mit Jägern und Sammlern. Und irgendwann später, nach 7000 Jahren, kamen diese Nordeurasier. Weil wir haben weder in unserem Jäger und Sammler aus Luxemburg, noch in unserem Ackerbauern aus Stuttgart, haben wir diese eurasische Komponente, die wir heute in allen Europäern finden. Das heißt, die ist gekommen, nachdem die gekommen sind. Das heißt, es muss eine weitere große Migration gegeben haben, vor weniger als 7000 Jahren. Aber in dieser ersten Studie vom letzten Jahr wussten wir nicht, wann die gekommen ist. Wir wussten, sie ist gekommen. Aber wann ist sie gekommen, das wussten wir nicht genau. Dann haben wir uns zusammengetan mit unserem Kollegen Wolfgang Haag und haben noch mehr Proben analysiert, genomweit. Das heißt, jetzt 100 Individuen, genomweit. Das ist im Vergleich zu vor 5 Jahren das erste Genom, war eine riesengroße Sache. Jetzt macht man hier schon hunderte von alten Genomen. Menschen aus dem Mesolithikum bis zur Eisenzeit, also quasi Ackerbauern, Jäger und Sammler, bis in die Eisenzeit hin analysiert, aus ganz unterschiedlichen Fundstellen, hier Spanien, Ungarn, Schweden hier, auch aus Russland, fast Sibirien und aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Das heißt hier Eisenzeit, Bronzezeit, Jungsteinzeit und dann hier auch die Jäger und Sammler und verschiedene Anzahlen und haben die alle genomweit analysiert und haben die dann wieder miteinander verglichen und da bekommen wir wieder so eine schöne Punktwolke, die wir eben auch schon mal gesehen haben. Da haben wir hier wieder die heutigen Menschen aus dem Nahen Osten und die heutigen Europäer. Allerdings hat sich hier was verändert in unserer Punktwolke. Wir haben hier wieder die Jäger und Sammler. Wir haben hier wieder die frühen Ackerbauern, die frühen Neolithiker. Aber unsere späteren Neolithiker, die in den späteren Kulturen gelebt haben, hier in der Halle-Saale-Region zum Beispiel, vor 5000 oder vor 4,5 und vor 4000 Jahren und dann auch in die Bronzezeit hier zum Beispiel, die die Himmelsscheibe von Nebra zum Beispiel produziert haben, die haben sich plötzlich verschoben. Das heißt, zwischen den frühen Neolithikern und den späten Neolithikern hat es hier eine Verschiebung gegeben, und zwar in diese Richtung. Das heißt, hier scheint irgendeine genetische Komponente dazugekommen zu sein. Dann haben wir hier eine Population, die nennt sich Yamnaya. Und zwar sind die Yamnaya Pastoralisten, das heißt, die haben große Herden gehabt in der Vergangenheit, die vor ungefähr 4.500 bis 5.000 Jahren in der sogenannten Pontischen Steppe gelebt haben, nördlich des Kaspischen Meeres. Andere Kulturen werden als Streitachskulturen bezeichnet, die waren wahrscheinlich sehr mobil, die hatten als erste wahrscheinlich Rad und Wagen, zumindest oder sehr früh Rad und Wagen, die hatten große Herden, die haben keine Dörfer angelegt, die haben nur große Grabhügel gemacht, sogenannte Kurganen, und die waren sehr, sehr mobil. Und die sind jetzt interessanterweise genetisch relativ ähnlich zu dieser Population hier, die aus Halle-Saale kommt, und das sind sogenannte Schnurkeramiker. Und zwar sieht man das wirklich hier, die sind sehr, sehr ähnlich, so dass man eigentlich fast den Schnurkeramiker hier aus Halle-Saale kaum von dem Yamnaya aus dem Ural unterscheiden kann. Die fallen fast zusammen hier. Das heißt, es scheint so zu sein, dass diese Schnurkeramiker eine hohe Verwandtschaft zu den Yamnaya aufzeigen, wahrscheinlich irgendwo eine Ableger der Yamnaya sind. Und die Schnurkeramiker, das wissen wir relativ genau aus der Archäologie, haben sich zu dieser Zeit nach Zentraleuropa auch ausgebreitet. Wahrscheinlich auch aus Osteuropa. Man kann sich dann auch hier diese drei Komponenten wieder angucken, unterschiedlichen Kulturen. Hier haben wir die frühen Bauern, die sehen alle hier so orange-blau aus, die Jäger und Sammler nur blau. Das heißt, das Blau, was in den frühen Bauern drin ist, stammt hier von den Jägern und Sammlern. Und hier kommen plötzlich diese grüne Komponente dazu. Das ist diese nordeurasische Komponente. Und die finden wir ganz stark in den Yamnaya. Die Yamnaya haben wiederum nicht dieses Ackerbauern, orange hier. Und wir sehen unsere Schnurkeramiker aus Halle-Saale, sehen eigentlich fast genauso aus wie Yamnaya. Das heißt, zwischen dem Ural und Halle-Saale scheint es damals eine große Population gegeben zu haben, die sich genetisch ausgetauscht hat, die sehr, sehr eng miteinander verwandt war. Das heißt, wenn wir zurückkommen zu unserem Modell, wissen wir jetzt, wann kommt diese Komponente nach Europa? Diese nordeurasische Komponente kommt vor 4.500 Jahren mit der Schnurkeramik. Plötzlich ist sie da. Das heißt, wenn wir hier nochmal zurückgehen, sehen wir vorher in diesem frühen Ackerbau ist sie nicht da. In unseren späteren Ackerbauern in der Bronzezeit ist sie plötzlich da. Die sehen fast genauso aus wie heutige Personen. Und in dieser Schnurkeramik ist diese grüne Komponente sehr stark, die wir dann in den heutigen Populationen auch finden und in der Bronzezeit, in der Eisenzeit. Das heißt, vor ungefähr 4.500 Jahren kommt diese Komponente nach Zentraleuropa wahrscheinlich sehr eng verwandt mit dieser Yamnaya-Kultur, die in dieser Region hier, Nordschwarzmeer-Region, gelebt hat. Und wir finden sogar für diese Region, Mittelelbe-Saale-Region, dass man spekulieren kann, dass fast 100% der dort ansässigen Ackerbauern durch die Schnurkeramik verdrängt wurden. Ja? Das ist wahrscheinlich auch keine friedliche Auseinandersetzung gewesen. Sie kennen vielleicht den Fund von Eulau. Das ist eine Fundstelle in der Nähe von Halle, wo man ein riesiges Massengrab gefunden hat von Kindern, jungen Männern, Frauen, die alle erschlagen wurden. Das waren alles Schnurkeramiker. Ja. Da hat sich wahrscheinlich irgendjemand mit denen nicht so gut verstanden und die sind dort ausgelöscht worden, kann man geradezu sagen. Das heißt, auch eine Zeit, in der wir viele kriegerische Auseinandersetzungen sehen. Das heißt, diese große Einwanderung hat wahrscheinlich auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen in Zentraleuropa geführt. Was jetzt interessant ist, und das soll nur ganz am Rande sein, ist, dass wir jetzt Anzeichen gefunden haben für diese große Migration am Beginn des Neolithikums, mit Beginn der Jungsteinzeit, mit den ersten Ackerbauern, aber auch mit diesen Schnurkeramikern. Das heißt, wir haben zwei große Migrationen gefunden. Nun kommen Menschen nicht nur mit Töpfen, sondern Menschen kommen auch mit Sprache. Und eine Fragestellung, die Linguisten schon seit vielen, vielen Jahren interessiert, ist jetzt, wann sind die indoeuropäischen Sprachen nach Europa gekommen? Und da gibt es zwei Hypothesen. Die eine ist die anatolische Hypothese, die postuliert wurde, wo mit den ersten Ackerbauern die indoeuropäischen Sprachen aus Kleinasien kamen. Und die andere Hypothese ist, dass sie aus der pontischen Steppe kamen. Das ist jetzt wirklich interessant. Genau die zwei Hypothesen finden wir auch in der DNA. Das heißt, wir finden einmal eine große Wanderung aus Kleinasien mit den Ackerbauern und wiederum aus der pontischen Steppe. Das heißt, wir finden eigentlich für beide Hypothesen jetzt Belege. Das heißt, die Frage ist im Moment ein bisschen offen. Kamen die indoeuropäischen Sprachen mit den Steppenvölkern vor 4.500 Jahren und haben sich in Europa ausgebreitet oder mit den ersten Ackerbauern? Und wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren dort mehr Klarheit bekommen, sowohl in der Linguistikabteilung als auch in der genetischen Abteilung, indem man zum Beispiel genetisch Populationen vergleicht, die nicht indoeuropäisch gesprochen haben. Wie sahen die aus? Hatten die dieses Signal zum Beispiel oder hatten die das nicht? Das ist jetzt eine Hypothese, die man wirklich testen kann. Das heißt, wir können jetzt mit Hilfe von Genetik sogar was über Sprachevolution lernen. Und dann noch, wie versprochen, was wir auch machen können, ist, wir haben jetzt 100 Individuen. Wir können uns angucken, wie hat sich der Phänotyp im Laufe der Zeit verändert. Ich habe Ihnen ja gesagt, die Jäger und Sammler, die sahen anders aus. Die hatten dunkle Haut, die hatten blaue Augen. Aber was ist danach passiert? Ja, sie sehen nicht so aus. Das heißt, irgendwas ist passiert, es hat sich was verschoben. Und das sieht man hier auch ganz gut, das ist vor 8000 Jahren, das sind die Jäger und Sammler, das sind wir heute, das sind die unterschiedlichen Ackerbauern und Viehzüchter, die wir uns angeschaut haben. Das sind unterschiedliche Gene für Augenfarbe, für die Fähigkeit, Vitamin D zu produzieren in der Haut, die Hautfarbe, Fettstoffwechsel und die Fähigkeit, Milch zu verdauen. Und was uns da als erstes auffällt, die Augenfarbe, mit der wir uns beschäftigt haben, das heißt, wie gesagt, alle Jäger und Sammler hatten blaue Augen, die Ackerbauern nicht. Das heißt, das geht erstmal ganz stark zurück auf 10%. Das heißt, von 100% auf 10%. Das heißt, die ersten Ackerbauern, wie gesagt, hatten braune Augen, aber das gleicht sich dann wieder aus. Wir sind dann heute so bei vielleicht 50-60% blaue oder grüne Augen in Europa. Das heißt, das verbreitet sich wieder. Vielleicht sexuelle Selektion wurde vorgeschlagen, warum es sich wieder ausbreitet. Das heißt, warum breitet es sich überhaupt aus? Was ist so toll an blauen Augen, grünen Augen? Sie können es vielleicht beantworten. Kann Attraktivität sein, muss es aber nicht sein. Wir finden zumindest keine bessere biologische Erklärung im Moment, aber es scheint sich dann auf jeden Fall wieder auszubreiten. Was interessant ist, ist die Hautfarbe. Das heißt, wie schon erwähnt, die Jäger und Sammler zum Beispiel hatten Varianten für die Hautfarbe hier bei 0%, die war bei den Jägern und Sammlern überhaupt nicht da. Und im Laufe der Zeit bis heute wird sie zu 100%. Das heißt, von 0% heller Hautfarbe vor 8000 Jahren steigt diese Variante auf 100% in allen Europäern heute an. Das ist eine wahnsinnig starke Ausbreitung, wahnsinnig schnell. Dann redet man von Selektion. Das muss einen Vorteil gehabt haben. Das heißt, die Leute, die helle Hautfarbe haben, haben mehr Kinder bekommen. Das hat jetzt nicht unbedingt was wahrscheinlich mit sexueller Selektion zu tun, sondern weil auch hier Vitamin D sich stark ausgebreitet hat und Fettstoffwechsel, hat es wahrscheinlich tatsächlich was mit dem Vitamin D-Stoffwechsel zu tun. Das heißt, es ist heute relativ gut bekannt, dass Personen, die zum Beispiel aus Afrika kommen oder aus Südasien kommen und in England leben oder in Kanada leben, die bekommen im Winter große Probleme mit dem Vitamin-D-Stoffwechsel. Vitamin D wird durch Licht, durch UV-Strahlung in der Haut produziert. Das heißt, wenn der Winter sehr dunkel ist, wie es leider in Deutschland häufig so ist, dann bekommt man nicht wahnsinnig viel Licht auf die Haut. Man bekommt wenig Vitamin D. Und wenn man dunkle Haut hat, bekommt man noch weniger Vitamin D in der Haut produziert, als wenn man helle Haut hat. wenn man jetzt Jäger und Sammler ist, ist das kein Problem. Dann schießt man das Reh und isst die Leber und bekommt genügend Vitamin D von dem Reh oder einem Hasen oder was auch immer. Das heißt, Jäger und Sammler haben das Problem nicht. Eskimos haben deswegen auch keine ganz helle Haut. Obwohl sie ganz weit im Norden leben und im ganzen Winter im Dunkeln leben, essen die genug Robben, da ist genug Vitamin D drin, die haben kein Problem damit. Wenn ich jetzt aber Ackerbauer bin, würde man vielleicht nicht denken, da isst man sehr wenig Fleisch. Die frühen Ackerbauern haben so gut wie kein Fleisch gegessen, weil die konnten ihre Kühe nicht essen, die waren wichtig als Nutztier, vielleicht auch für die Milchproduktion, aber die hat man nicht gegessen. Auch wenn man heute mal mit dem Bauern denkt, der die Schweine isst und die Kühe, das ist relativ untypisch in der Vergangenheit gewesen. Das heißt, wenn so will, haben die Ackerbauern sich angepasst an die Lebensverhältnisse in Europa, an die Dunkelheit, weil kein anderer Ort auf der Welt ist so dunkel wie Europa, um Landwirtschaft zu betreiben. Sie können mal auf eine Weltkarte gucken, wo wir eigentlich sind. Ja? In den meisten Regionen gehen Sie rüber nach Kanada, da sind wir in der Hudson Bay, fast im Permafrost. In Russland sind wir auch irgendwo in der sibirischen Steppe. Auf der Südhalbkugel gibt es gar kein Land, was so weit in der Nähe vom Pol ist. Das heißt, durch den Golfstrom bekommt so viel warmes Wasser nach Europa, dass man hier Landwirtschaft betreiben kann. Aber es ist halt seltsam, es ist eigentlich sehr, sehr dunkel. Ja? Also in Schweden, da hat man dann irgendwie 3 Monate fast komplette Dunkelheit. Man kann trotzdem dort Landwirtschaft betreiben. Das heißt, als Anpassung ist der Europäer im Prinzip hell geworden, um sich an diese Lichtverhältnisse anzupassen. Das musste er aber erst als Ackerbauer und das im Prinzip erst in den letzten paar tausend Jahren, weil das ist eine Geschichte, die ist aus 4.000, 5.000 Jahre alt. Das heißt, vorher waren wir dunkel. Jetzt sind wir, wie gesagt, vor kurzem erst hell geworden. Was auch interessant hier ist, was ich noch am Ende erwähnen möchte, ist die Ausbreitung der Laktosetoleranz. Das ist was, das hat uns Anthropologen schon seit Jahrzehnten beschäftigt. Das war eines der ersten Gene, was man überhaupt gefunden hat, was sich scheinbar ganz stark verändert hat, was wichtig ist für den Phänotyp. Man hat irgendwo in den 70er Jahren festgestellt, es gibt Menschen, die können Laktose noch verdauen, wenn sie erwachsen sind, und Menschen, die können es nicht. 50% von ihnen können es nicht. Ich hoffe, Sie wissen es. Wenn Sie es nicht wissen, lassen Sie es testen. Ich habe sehr, sehr viele Freunde, die es nicht wussten, die immer Bauchschmerzen hatten, immer Probleme hatten. Die hatten einfach gesagt, testet es einfach mal. Und die waren dann tatsächlich laktoseintolerant. Und jetzt haben sie keine Probleme mehr, weil sie einfach laktosefreie Produkte zu sich nehmen. Das ist ein ganz einfacher Test, der kostet nicht viel Geld, kann man schnell machen, ist tatsächlich sehr, sehr gut und viele wissen es tatsächlich nicht, weil in Deutschland sind 50% aller Deutschen laktoseintolerant. In der Natur ist es aber so, dass alle Säugetiere laktoseintolerant sind. Ja? Also sie dürfen auf keinen Fall einer Katze oder einem Igel oder irgendeinem anderen Säugetier Milch geben. Das kann die Laktose nicht verdauen. Die Katze bekommt Durchfall, die muss ganz viel pupsen. Das ist nicht schön für den Igel, auch nicht schön für die Katze. Ein Igel kann sogar sterben dadurch, wenn er Milch trinkt. Ja? Das ist wirklich nicht gut. In Europa, wie gesagt, gibt es aber eine komische Mutation. Die tritt bei vielen Europäern auf. Wie gesagt, bei 50% der Deutschen, bei fast 100% der Skandinavier. Die es ihnen ermöglicht, auch im Erwachsenenalter noch Milch zu trinken. Weil eigentlich will das die Natur nicht. Die Natur will nicht, dass die Mutter immer noch, wenn sie schon Jahre im Prinzip alte Kinder hat, die immer noch säugen. Ja? Deswegen hat die Natur dafür gesorgt, dass das irgendwann abgestellt wird. Das heißt, irgendwann ist Schluss mit der Brust, ja, jetzt wird keine Milch mehr getrunken. Aber wir haben natürlich irgendwann angefangen mit Kuhmilch und haben dementsprechend eine andere Nahrungsquelle gefunden. Und da hat man immer gedacht, das waren die Ackerbauern, die großen, ersten Viehhirten, die haben bestimmt ganz viel Milch getrunken und deswegen haben die diese Mutation entwickelt. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, unsere frühen Ackerbauern, Frequenz 0. Unsere späten Ackerbauern, Frequenz 0. Bronzezeit, Frequenz vielleicht 10%, heute 60%. Das heißt, die Fähigkeit, Milch zu verdauen, ist erst ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Jahre alt. Wahrscheinlich erst während der Eisenzeit überhaupt hat sich das so schnell ausgebreitet. Wir wissen im Moment gar nicht warum, vielleicht auch aus dem Mittelalter, vielleicht auch erst während der Antike. Das können wir im Moment nur spekulieren, aber es ist was, was nicht bei den Ackerbauern entstanden ist. Es scheint erst vor kurzem passiert zu sein und es ist das stärkste Selektionssignal, das heißt die größte Ausbreitung eines Gens überhaupt, was wir kennen. Im Durchschnitt hat jede Familie, die laktosetolerant war, 2 Kinder mehr als eine andere Familie. Nur so können wir diese Frequenzverschiebung erklären. Das heißt, scheint eine tolle Sache zu sein. Wir wissen im Moment aber nicht, warum. Ja? Also scheint nicht einfach nur die Nahrungsquelle zu sein. Noch eine kleine Sache am Rande, was wir auch gefunden haben, waren Veränderungen in Genen, die die Körpergröße beeinflussen. Das heißt, bei den Yamnaya haben wir interessanterweise eine Verbreitung von Körpergenen gefunden, die besonders die Größe favorisieren. Das heißt, die haben sich dort ausgebreitet, diese Gene. Vielleicht war es wichtig, als Reitervolk besonders groß zu sein. Und auf der Iberischen Halbinsel haben sich Gene ausgebreitet, die die Menschen kleiner machen, auch auf Sardinien. Warum das so ist, kann man nur spekulieren, vielleicht braucht man dann weniger Nahrung, aber das ist im Prinzip auch zu dieser Zeit passiert im frühen Neolithikum. Zusammenfassend können wir also sagen, die heutigen Europäer stammen von drei Populationen ab. Die frühen Ackerbauern stammen aus dem Osten, wahrscheinlich aus dem Nahen Osten. Die nordeurasische Komponente, die wir gefunden haben, die kommt vor ungefähr 4.500 Jahren nach Europa und ist wahrscheinlich sehr eng verknüpft mit Schnurkeramik und Yamnaya, das heißt diese Pastoralisten, diese Steppenvölker, die diese Komponente nach Europa gebracht haben. Die Schnurkeramiker verdrängen die Ackerbauern in Mitteleuropa zumindest für kurze Zeit, das heißt sie breiten sich aus, vermischen sich dann aber im Laufe der Zeit wieder mit den Ackerbauern, die hier gelebt haben. Es gab mindestens zwei Masseneinwanderungen, das heißt die ersten Ackerbauern, die kamen und diese Streitachskultur, diese Steppenvölker, die dort vor 4.500 Jahren gekommen sind. Und es gibt einen möglichen Zusammenhang zwischen diesen Ausbreitungen und der Ausbreitung der indoeuropäischen Sprachen.
Ein bisschen Jäger und Sammler, ein bisschen Viehzüchter und Ackerbauer und ein bisschen Eurasier, das alles steckt in uns. Herausgefunden und erzählt hat uns das Johannes Krause, ein Menschheitsursprungs- und Wanderungsforscher vom Max-Planck-Institut in Jena, der sich, wie man deutlich merken konnte, über die Möglichkeiten freut, die ihm die noch nagelneue Genomforschung bietet.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.